Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Ein E-Auto ist gut, viele E-Autos sind besser. Deshalb spielen die Überlegungen, die Flottenbetreiber und Unternehmen für ihren Fuhrpark zum Umstieg auf E-Mobilität bewegen, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber ist die Auswahl an E-Fahrzeugmodellen schon attraktiv genug? Was sind die Fragen und Sorgen, die Fuhrparkmanager aktuell bewegen? Und wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit von elektrifizierten Flotten aus? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit drei aus dem Team von Clean Electric, dem E-Mobility-Podcast. Ich begrüße hier Philipp Hellwig, Marcel Lenz und Malik Aziz.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Servus.
Wir sprechen heute über Fuhrpark. Was habt ihr eigentlich mit Fuhrpark zu tun?
Also wir haben alle einen kleinen Pkw-Fuhrpark zu Hause, aber ich betreue einen großen Technikerfuhrpark mit deutschlandweit 750 Fahrzeugen. Und da überlegen wir natürlich auch, Elektrofahrzeuge mit unterzubringen, was nicht ganz so einfach ist tatsächlich.
Man könnte sagen, ihr drei, ihr vereint die geballte Kompetenz zum Thema E-Fahrzeuge. Ihr kennt ziemlich viele, oder? Ihr habt schon viele getestet.
Ja.
Kann man so sagen. Mhm. Und du bist sogar noch für Fuhrparks zuständig. Mhm. Was sind denn die größten Fragen, die Fuhrparkmanager im Moment bewegen, wenn sie sich überlegen, ob sie auf Elektrofahrzeuge umsteigen sollen?
Also die erste Frage ist immer, wie groß ist die Reichweite und wie teuer sind die Fahrzeuge?
Ja.
Also das Problem, was wir eigentlich haben, ist, Diesel funktioniert sehr einfach. Man stellt sich an die Tankstelle und fährt und der Wagen fällt, ich sag mal, was Reichweite angeht, nicht aus. Mhm. Und bei uns, also ich betreue einen Technikerfuhrpark, da ist das Auto tatsächlich ein Werkzeug und der muss von A nach B bis nach Hause dann auch wieder funktionieren, ne? Wie ein Werkzeug, wie eine Zange, wie ein Akkuschrauber oder irgendwas. Und der Wagen sollte unterwegs nicht unbedingt geladen werden müssen. Es sei denn, es bietet sich an, weil man beim Kunden steht. Mhm. So, und dann gibt es natürlich auch noch Flotten, die, ich sag mal, im Pkw-Bereich eingesetzt werden. Da muss man schauen, schafft der Wagen wirklich die Strecke, die zu bewältigen ist. Ne? Also ist es jetzt innerhalb der Stadt, wo es dann einfach bloß um Shuttle-Services geht, dann braucht man sich bloß darum kümmern, hat der Wagen genügend Ladung? Ne? Also kann er am Depot geladen werden oder eben nicht? Ne? Und kommt der Nutzer ohne weiteres damit klar? Ne? Ladeinfrastruktur, Ladekarten, das muss der jeweilige immer gezeigt bekommen, wenn das nicht schon kann.
Wir hatten ja mal einen Podcast zu dem Thema mit dem Heiko Luft von NBW. Genau, und da war auch so dieses Thema, ja, die Fahrer müssen sicher sein, dass sie es gut laden können. Wie sieht es denn mit der Akzeptanz aus? Was ist da so eure Erfahrung? Sind die Autofahrer schon bereit, auf E-Autos umzusteigen? Oder entwickelt sich das gerade? Phil, vielleicht du?
Meinst du generell oder im Fuhrpark-Szenario?
Erstmal generell, das sind ja auch Autofahrer.
Ja, also wir beschäftigen uns damit ja jetzt seit einer Weile. Wir fahren seit Marcel 2014, ich seit 2015 selbst elektrisch. Wir haben 2016 den ersten Podcast gelauncht und da ist in der Zeit schon viel passiert. Ob es Ladeinfrastruktur ist, ob es Fahrzeuge und Reichweiten sind, aber ich glaube auch, dass das spätestens letztes Jahr so breit in die Medien gekommen ist, dass alle es irgendwie mitbekommen haben, dass alle irgendwie sehen, okay, das passiert. Und das muss auch passieren. Nicht jeder versteht vollumfänglich, dass das passieren muss und warum. Aber ich glaube, das verbreitet sich so, dass alle das irgendwie auf dem Schirm haben und gehört haben bisher. Und das mit der Akzeptanz ist halt schwierig, denn das bedingt immer Wandel, ne? Und das ist so eine 50-50-Sache. Entweder ist es nach der Wandlung oder dem Change für mich besser oder schlechter. Und dann gibt es die Leute, die sagen, okay, wahrscheinlich ist es besser, ich finde das gut, ich mache das. Oder du bist eher die vorsichtige Person und sagst, wahrscheinlich wird es nicht geiler als vorher. Und deswegen sage ich lieber Nein zu diesem Wandel. Also es ist halt schwierig.
Malik, welche von diesen beiden Typen kennst du eher?
Ja, ich denke, wir kennen vor allem alle, die sich jetzt anfangen, dafür zu interessieren. Also das ist was man jetzt sehr stark beobachtet. Und viele wissen das ja nicht, aber Peak-Verkauf von Verbrennerfahrzeugen war schon 2019. Mhm. Das heißt, man sieht natürlich ganz stark, dass das jetzt in den Mainstream reinschwappt. Das sieht man auch an den Verkaufszahlen eindeutig. Diesel, Benzin geht stark zurück, Elektro kommt nach vorne. Entsprechend kennt man auch aus dem privaten Umfeld natürlich immer mehr Leute. Hör mal, Malik, du machst doch was mit Elektroautos. Wie ist denn das so?
Und was soll ich denn kaufen? Ne?
Genau.
Ja. Echte Männer fahren Verbrenner. Gibt es davon noch viele, die so reagieren?
Ja.
Ja. Bestimmt.
Ja. Habt ihr auch doch immer gerne in den Kommentaren noch stehen, oder?
Tatsächlich gar nicht so sehr. Wir haben eine sehr wohlwollende Blase, in der unser Podcast stattfindet, was meistens schön ist, aber manchmal muss man sich wirklich auch zwingen, sich mit denen zu beschäftigen, die die Idee gar nicht so gut finden, mit Elektromobilität und so. Und wir sehen es halt viel, das hier ist München, das hier ist BMW City. Das heißt, das ist die Marke, die wahrscheinlich am längsten noch knallende Verbrenner verkaufen wird, weil die Leute da sind, die sie wollen. Ja? Und die können, glaube ich, gar nicht anders. Für die und andere Unternehmen mit sportlichen Autos und einer Zielgruppe, die gerne ein bisschen später dran ist, nichts für ungut, die haben es natürlich schwer, auf Elektro umzusteigen, weil diese Fahrzeuge ja gekauft werden. BMW jagt von Absatzrekord zu Absatzrekord gerade mit Verbrennungsmotoren.
Dabei haben sie ja sogar auch noch inzwischen ein paar Elektroautos, die man sich anschauen kann.
Kommen jetzt, ja. Ich will auch gar nicht bashen. Das sind Fakten, ja. Ich meine, mir wird immer vorgeworfen, BMW zu bashen. Ich erzähle Fakten mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich meine das nicht böse. Ich mache mir eher Sorgen, als dass ich da irgendwie jemandem einen Vorwurf mache. Das ist für die schwierig. Unternehmerisch ist das nicht einfach, ne?
Und das spielt im Fuhrpark natürlich auch eine Rolle, oder? Ist das nicht so, dass Status im Fuhrpark sich abbildet von einem Unternehmen und dass das auch was mit Marken zu tun hat?
Ganz klar.
Also, wer will schon einen Renault Zoe fahren oder so?
Ja, einerseits gibt es natürlich die Car Policies, die gewisse Fahrzeugkategorien, Größen und Werte vorschreiben, Hersteller natürlich auch vorschreiben. Und innerhalb dieser Einschränkung bewegt sich dann die Flotte letztendlich. Ne? Und ganz großer Trend war ja jetzt vor kurzem dieser große Kauf von Plug-in-Hybriden, ne? Weil einerseits sind die Plug-in-Hybriden teilweise elektrisch.
Ne?
So, und zudem werden die dann auch noch gefördert. Ne? Und der geldwerte Vorteil, der dafür abzugeben ist, liegt bei 0,5%. Das ist halt deutlich günstiger, als einen reinen Verbrenner zu fahren. Aber der Trend geht halt nicht dahin, dann auch das Fahrzeug zu fahren, was man vorher gehabt hat, sondern man fährt dann lieber die dickere Karre zu dem gleichen Preis wie vorher den Verbrenner.
Genau.
Und dann natürlich auch ohne das Ladekabel auszupacken.
Genau, sehr praktisch. Dann wird der Hybridteil auch nicht benutzt, ne?
Ja.
Damit er auch schön sauber bleibt.
Hält die Batterie länger.
Genau, so ist es. Machen wir mal was Einfaches. Wenn jetzt ich Fuhrparkbesitzer bin und ich möchte umstellen, welche Punkte sollte ich denn auf jeden Fall vor der Anschaffung eines E-Fahrzeugs beachten?
Also erstmal muss man wissen, wo die Fahrzeuge eingesetzt werden. Mhm. In meinem Fall ist das Fahrzeug, wie gesagt, ein Werkzeug. Mhm. Ich habe kein Depot, wo die geladen werden können, sondern bei mir startet so ein Technikerfahrzeug immer beim Techniker zu Hause. Mhm. Und Ziel ist es, er muss den Tag durchhalten, ohne laden zu können. Das heißt, wo liegt die Ladeinfrastruktur? In dem Fall am besten beim Nutzer zu Hause. Das heißt, wenn die Firma das Geld in die Hand nehmen möchte, dann sorgt die dafür, dass bei dem Nutzer zu Hause auch Ladeinfrastruktur geschaffen wird, die entsprechend auch abrechenbar ist, getrennt abrechenbar.
Ja.
Also für mich persönlich ist es immer ein Vorteil, wenn ich den Nutzer damit locken kann, ey, du kannst unsere Ladeinfrastruktur, die wir dir zum Teil mitbezahlen, auch privat nutzen. Ne? Und dann kannst du deinen privaten PKW laden und gleichzeitig über Nacht dann meinetwegen den Geschäftswagen. So, und das soll für den Nutzer natürlich so einfach wie möglich sein. Anstecken, über Nacht warten, nächsten Tag losfahren. Möglichst voll geladen, geheizt und so weiter. So, hat man diese Möglichkeit nicht, dann muss man natürlich auch via Tankkarten Abhilfe schaffen, indem man dann unterwegs laden kann, möglichst dann die Schnellladeinfrastruktur zu nutzen. Oder man hat die Möglichkeit in großen Städten, wie jetzt München, Hamburg, Berlin, die haben sehr dichte Ladenetze, da kann man dann auch beim Kunden parken. Das hilft natürlich dann auch.
Kundenladen.
Beim Kunden parken und laden, natürlich, ja. Also in Hamburg ist es speziell so, unsere Techniker, die haben vorher teilweise 15 bis 20 Minuten einen Parkplatz gesucht. Und jetzt stellen sie sich mit dem E-Auto einfach hin, parken und laden. Und da wird der Akku letztendlich auch nie leer. Die anderen Fuhrparks, die ein Depot haben, die sollten sich im Klaren sein, welche Strecken die fahren. Deutsche Post zum Beispiel ist ja so ein Unternehmen, die wissen ganz genau, was für Touren die haben.
Ja.
Und die können jedes Fahrzeug letztendlich direkt abschätzen, macht da ein Einsatz für einen E-Wagen Sinn oder nicht. Und das merkt man bei uns jetzt auch in der Umgebung. Es kommen immer mehr Elektrofahrzeuge, jetzt der Street Scooter, mitunter auch der Kangoo ZE, ist auch häufig zu sehen. Die fahren immer die gleichen Strecken und die funktionieren dort auch.
Gerade Kangoo, das bringt mich auf den Gedanken, weil wir haben jetzt wieder Laden. Das ist natürlich sicherlich so der Hauptengpass, aber ich fand einen interessanten Punkt damals in dem Podcast mit dem Heiko Luft, dass er sagte, dass gerade im Transporterbereich noch zu wenig Angebot ist. Also, dass sie das nicht elektrifiziert kriegen, obwohl sie es wollen. Das ist jetzt, ein halbes Jahr her, ein Dreivierteljahr. Hat sich da was getan? Was sind eure Tipps für Transporter?
Also, ich teste Transporter, alle möglichen, die es tatsächlich am Markt gibt, ja. Mit unserem Use Case auch. Herausgestellt hat sich, dass die Kleinwagen, also Kangoo, Nissan ENV, eigentlich die Fahrzeuge sind, die einigermaßen weit kommen. Mhm. Alle Fahrzeuge, die ein bisschen größer sind, die eine große Sprinterklasse, T6, T7er Klasse, mhm. Trafikklasse, da gibt es teilweise keine Fahrzeuge. Also bei Renault zum Beispiel gibt es keine. Mhm. Bei Ford gibt es nur Plug-in-Hybride. Jetzt ganz neu ist ja ein Elektro vorgestellt worden.
Mhm. Wollte gerade fragen, ja, ob du den Ford schon gesehen hast.
Ja, genau. Also der ist vorgestellt worden. Die Frage ist, wann kommt er? Mhm. Beim Kangoo jetzt, der neue ZE, den gibt es auf dem Papier, kann man aber noch nicht bestellen. Also es gibt tatsächlich keine Fahrzeuge.
Hm. VW ID.Buzz.
Kommt auch.
Ja, auf den warten wir.
Ja, genau. Alle freuen sich, oder?
Sag mir Bescheid.
Sie sagen ja Herbst. Ich meine, so lang ist er jetzt nicht mehr.
Ja. Ich meine, so einen Bus muss man auf jeden Fall zu viert testen. Ich bin dabei. Ne?
Ja, Deal.
Ja, und genau da trennt sich so die Spreu vom Weizen. Ne? Also es gibt halt sehr, sehr wenige Fahrzeuge. Und wenn es welche gibt, die eine große Batterie haben und dann ihre 250 bis 300 Kilometer schaffen können, die sind extrem teuer.
Ja.
Wenn man Verbrenner für 30.000 Euro bekommen kann und den gleichen für einen Elektro hergeben sollte, dann muss man schon gute 50.000, 60.000 Euro investieren. Mhm. Und das überlegt sich ein Fuhrparkmanager ganz genau, ob er das macht.
Wenn so ein Fuhrparkmanager selber keine Ahnung hat, weil er vielleicht eben eigentlich lieber BMW fährt. Nein, Quatsch. An wen kann der sich denn eigentlich wenden? Also an euch vielleicht, aber an wen kann der sich wenden? Wo kriegt denn jemand Hilfe, der sich so mal überlegt, mal 50, 100, 500 Autos mal auf Elektro umzustellen?
Ja, also grundsätzlich muss der Fuhrparkmanager sich natürlich mit dem Thema prinzipiell auseinandersetzen, seinen Use Case festzustellen. Ein gewisses Interesse sollte er mitbringen. Und ansonsten gibt es sogenannte E-Mobility-Berater, die dann an der Stelle unter die Arme greifen. Die kennen sich mit den Fahrzeugen aus, die kennen sich mit den Use Cases aus, wo der dann auch jeweils sagen kann, hier, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, hier brauchst du Ladeinfrastruktur, hier kannst du vielleicht auch eine Förderung abgreifen, die unterstützen mitunter auch dabei.
Wo findet man die?
Die findet man im Netz oder jetzt auf solchen Messen hier.
Mhm, okay, also freie E-Mobility-Berater.
Genau. Mhm.
Was ein Fuhrparkmanager natürlich auch interessiert, außer dass er die Autos laden kann, dass sie vielleicht dann auch gefahren werden, ist natürlich, dass sie das Ganze auch rechnet, weil er hat ja erstmal einen schönen Posten am Anfang, wahrscheinlich erstmal teurer. Wie steht es denn um die Wirtschaftlichkeit von den E-Autos?
Also Wirtschaftlichkeit, wenn man jetzt mal den Kaufpreis oder den Leasingpreis außer Acht lässt, sind die unschlagbar günstig. Also meine Erfahrung ist, in meinem Fuhrpark mit jetzt mittlerweile 10 Fahrzeugen von 750, dass die eigentlich keine Probleme machen.
Mhm.
Also wirklich gar keine.
Also vor allem weniger Kosten im Servicebereich dann.
Genau, also die Kosten,
weniger Ausfälle.
Die Kosten im Jahr um die 100 Euro, Inspektion. Dann Ölwechsel und so, diese teuren Wartungsintervalle hat man einfach nicht. Und bis vor kurzem, die Stromkosten waren auch noch relativ günstig, sodass man die deutlich unter einem Diesel ansiedeln konnte. Und wenn die richtig eingesetzt sind, sorgen die halt auch dafür, dass so Probleme wie Abgasreinigungsprobleme, AdBlue etc. einfach gar nicht auftreten. Und der Wagen an der Stelle punktet.
Und dass sich auch die höheren Anschaffungskosten dann durchaus gleichen.
Wenn man die Laufzeit verlängert. Also im Augenblick ist es so, dass die Leasingkosten deutlich höher sind im Vergleich zu einem Verbrenner, weil man natürlich auch nicht die Rabatte bekommt, die man sonst in der Flotte gewohnt ist.
Mhm.
Und damit muss man die Fahrzeuge auf eine längere Zeit halten und damit rechnen die sich auf ein Gleichnis.
Okay.
Jetzt habe ich sogar zwei Fragen dazu. Das eine ist, wann rechnest du damit, dass die Skalierungseffekte so zuschlagen, dass das auch gerade bei so TCO-Betrachtungen wirklich interessant wird?
Das beginnt jetzt, ehrlich gesagt, sogar. Also die Förderung ist ja gestiegen über die Jahre hinweg. Ne? Ich habe am Anfang Fahrzeuge angeschafft, die haben eine Förderung von 2.000 Euro bekommen. Mhm. Heute ist man deutlich weiter. Hinzu kommt noch, dass die Ladeinfrastruktur ja gefördert wird, jetzt auch geschäftlich. Und damit fängt natürlich ein Fahrzeug an, sich zu rechnen. THG-Quote auch so ein Thema, was positiv zum Auto beiträgt. Mhm. Das kann man in der Flotte halt auch sehr groß ansetzen. Mhm. Und damit werden die Fahrzeuge günstiger.
Mhm. Ich habe mal ja ein Video gemacht zur Versicherung und habe auch mit Flottenmanagern mal gesprochen, die auch sagten, eigentlich zum Beispiel Tesla wären technisch gesehen die besten Autos für sie, aber sie sind in der Versicherung wiederum sehr, sehr teuer. Habt ihr da Erfahrungen oder wie das zur Wirtschaftlichkeit beiträgt, die Versicherungsfrage?
Wir haben eine Flotte, die hat keine Versicherung, weil sie halt zu teuer ist. Mhm. Wir haben halt eine Haftpflichtversicherung, dass wir halt die Schäden abdecken, die wir Fremden zuführen. Ja. Und letzten Endes ist es eine Kostenbetrachtung. Bezahle ich lieber die Versicherungsprämie und habe dann keine Schäden? Mhm. Oder habe ich bei, ich sag mal, 700 Autos, 30 Autos, die einen Schaden verursachen, dann bezahle ich halt keine Versicherung, sondern nur für den die Reparatur. Mhm. Das Problem, was da eigentlich eher ist, liegt im Servicenetz. Mhm. Wenn das Servicenetz dicht genug ist und anständig auch die Reparaturen kurzfristig erledigen kann, dann funktioniert an der Stelle auch eine Flotte.
Ja.
Kann man mit Tesla vergessen, ehrlich gesagt.
Wo bist du mit deiner Flotte?
München.
Genau, da hat man ja wenigstens nochmal einen Tesla-Service vor Ort. Also ich fahre ja immer 2 Stunden.
Wir haben mehr als die meisten. Ne? In der Stadt, am Rande der Stadt noch ein bisschen weiter weg. Also Tesla Service Center gibt es ja hier viele, aber ich verstehe den Punkt.
Ihr habt sogar Supercharger.
An allen Ecken und noch 2 neue Upcoming in München, ne? Fortmanning und sonst wo, Unterhaching. Also da ist man ja hier gesegnet an der Front.
Wenn du deine Firma auf dem Land irgendwo hast, dann hast du halt wahrscheinlich da eher Ausfälle dann zu befürchten. Das Auto muss dann halt weg 2 Tage. Ne?
Wie ist es eigentlich mit den Fahrerinnen und Fahrern? Sind die zufriedener? Merkt man da irgendwas?
Die sich auf das E-Auto einlassen, definitiv. Die möchten nichts mehr anderes. Weil der Komfortgewinn ist natürlich ein großer. Und wenn die Ladeinfrastruktur passt, funktioniert das Ding auch einfach. Mhm. Und natürlich, ich habe Use Cases, die in die Reichweite des Autos passen müssen. Ne, die suche ich mir auch speziell aus. Also ich drücke keinem ein Auto auf, was nicht funktioniert, absehbar nicht funktioniert. Und somit sorge ich natürlich schon für die Wohlfühlblase.
Was sind denn die Autos, die in deiner Flotte sind? Also wir können ja ruhig mal ein paar Namen nennen.
Also wir fahren derzeit tatsächlich den ENV. Wir hatten ganz am Anfang noch den Kangoo, 1. und 2. Generation.
Also Nissan und Renault.
Transporter dann eher.
Ja,
ne?
Genau. Und Ziel ist es natürlich eine Nummer größer. Traffic, Renault Traffic, VW T6.
Okay, also genau das, wo gerade noch so auch am meisten Lücke ist.
Richtig, genau. Also wir warten sehr auf den VW ID. Buzz. Der ist sehr vielversprechend. Die Fahrzeuge von PSA haben wir im Test gehabt. Die sind vom Verbrauch her sehr teuer. Die sind sehr teuer in der Anschaffung. Und die Reichweite passt bei denen auch nicht ganz so.
Andere Flottenmanager haben wahrscheinlich eher so Vertreterfahrzeuge, die brauchen dann was ganz anderes. Ne?
Ja.
Was war denn ihr privat?
Tesla Model S. Meine Frau fährt eine 1. Generation Hyundai Ioniq. Und davor bin ich Zoe gefahren, also Renault Zoe. So das Einsteiger ihr Auto der 2015er Jahre. Ne?
Genau.
2015er Jahre, das kann man so nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine.
Malik, was fährst du?
Ein Hyundai Kona von 2018. Mhm. Bin überzufrieden mit dem. Er hat gerade einen neuen Akku bekommen, aber das war diese Rückrufaktion. Der Akku vorher war auch fantastisch.
Ja, also ich habe auch wie Phil mit einer Renault Zoe angefangen. Dann kam das Anvil vom Tesla Model 3. Ne? Vorher Geld bezahlen und nicht wissen, was man bekommt. 3 Jahre warten. So, und ich habe dann die Zoe an meine Frau abgegeben und meine Kinder natürlich auch infiziert. Mein Sohn fährt jetzt die Zoe aktuelle Phase und meine Tochter fährt einen Twingo.
Seht ihr irgendwo in der Pipeline, also weil du gerade von Autos sprichst, die man vorher bezahlt und 3 Jahre nicht weiß, was passiert, da gibt es ja noch so eins. Seht ihr eins in der Pipeline, was vielleicht nochmal das ganze Spiel komplett umwerfen wird und die Revolution sein wird auf dem Elektroautomarkt?
Evolution würde ich eher sagen, oder?
Ja.
Wir sind schon im evolutionären. Also da, ich finde, es kommen jetzt schon ein paar interessante. Der Smart Hashtag One sieht auf dem Papier sehr gut aus. Mhm. Denke ich so, wie der Kona, den ich gerade beschrieben habe, der eigentlich echt schon toll ist, nur alles noch doppelt so gut fürs gleiche Geld. Das ist, lädt doppelt so schnell, AC und DC, solche Sachen. Also ich denke eher, es ist evolutionär. Wir hatten da ja auch dieses Gespräch mit dem Professor Fichtner über Batterietechnik. Ja. Das war eigentlich auch so eine Quintessenz, dass man sagt, es wird gerade sehr, sehr viel entwickelt, aber es ist jetzt nicht, als ob morgen kommt die Festkörperbatterie und alles ist Faktor 10, das nicht. Mhm. Aber es geht auf jeden Fall immer noch weiter. Jetzt ist halt sehr viel Interesse auf dem Markt da.
Ich glaube auch. Also wir haben ja so ein paar Sprünge auch selber mitgemacht, wo wir gerade bei Renault Zoe waren. Wir haben halt die 21 Kilowattstunden Variante gehabt und dann kam gar nicht so lange später die 40 Kilowattstunden Variante, wo einfach der doppelte Energiegehalt auf demselben Volumen quasi war. Das war schon sehr beeindruckend, das auch selber live zu sehen. Das gleiche Auto, der Akku ist genauso groß, aber du kannst doppelt so viel Strom reinladen. Das war schon faszinierend. Aber so die ganz großen Dinger, glaube ich, kommen jetzt die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht nicht.
Ich hatte so ein bisschen angespielt natürlich auf den Sion oder beziehungsweise überhaupt auf zwei Themen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die vielleicht auch für Fuhrparkmanager interessant sein könnten. Also gut, diese Außenhaut mit PV. Es gibt ja auch schon, glaube ich, ein oder zwei Modelle, die sowas haben. Aber da sagen die ja selber 30 Kilometer an einem schönen Sonnentag. Das ist immerhin schön. Also wenn man mal vergessen hat zu laden und bleibt stehen, was kein Elektroautofahrer jemals wird, aber dann könnte man theoretisch das Auto stehen lassen und es am nächsten Tag dann zur Ladestation fahren. Das wäre ja was.
Gerade was Sono Motors angeht, die haben ja jenseits vom Sion weitere smarte Ideen. Mhm. Zum Beispiel jetzt mit der MVG die Kooperation, wie sie das Dach von einem Busanhänger, also ÖPNV-Bus, mit Solarpanelen versehen haben, um da zuzuladen bei dem Elektrobus oder irgendwie LKW Aufbauten, ja, also statt Plane halt einfach PV rundherum und oben drauf und so weiter. Und da kann man schon viel machen, weil da die Flächen groß sind. Ja. Beim Sion selber, der ist jetzt kein kleines Auto. Also wenn man das auf dem Bild sieht, denkt man immer, okay, der ist ja schnuckelig, der ist gar nicht klein. Der ist schon ganz schön
so ID4-Größe
dann. Ein ordentlicher Klotz eigentlich, ja. Und aber da ist halt die Fläche nicht so groß, dass das so super relevant wäre. Ne? Aber ja, die Idee ist gut und es gibt eigentlich ganz wenig Gründe, das nicht zu tun.
Gerade bei Bussen. Ich habe jetzt kürzlich in Konstanz, meiner Heimatstadt, die machen gerade die E-Bus-Flotte und da habe ich dann mit Entsetzen festgestellt, dass die einen kleinen Dieseltank noch haben für die Klimaanlage. Mhm. Ja, weil die sonst die Reichweite im Winter nicht kriegen. Und da könnte man natürlich auch vielleicht noch ein bisschen was mit Solarpanels auf dem Dach retten.
Ich habe noch eine Frage zu eurer Beobachtung, weil du gerade sagst Konstanz und hier die beiden anderen sind aus München, ich bin aus Aachen. Was ich sehr stark beobachte zum Thema Flotten ist, dass die Lieferdienste bei uns inzwischen fast durchweg elektrifiziert sind. Mhm. Also einmal durch Streetscooter, die ursprünglich aus Aachen kommen, sieht man aber jetzt, dass DHL auch irgendwie Mercedes große Elektro-LKW haben und auch Amazon Prime liefert nur noch elektrisch aus mit irgendwie sehr großen, auch Mercedes-Dingern, die ich vorher gar nicht kannte. Ist das denn was? Weil die können ja ihre Strecken sehr gut abbilden. Ne? Die wissen ja, wie viel sie am Tag fahren. Wie ist das denn in Konstanz oder in München? Sieht man das hier auch oder ist das nur bei uns so?
Ist in München schon auch so. Das geht halt so im Innenstadtbereich schon am Ende eher dahin, dass du eher so den Biohybriden hast. Ne? Mhm. So ein Elektro-Dreirad-UPS-Vehikel mit viel Laderaum, das aber vornehmlich einfach durch Tretenergie durch den Fahrer bedient wird. Ne? Mhm. Aber sehen wir schon hier auch, ne? Ob es Streetscooter sind oder Lieferdienste, E-Roller für irgendwie Essenslieferdienste und dergleichen, sehr verbreitet.
Also in der Kleinstadt sehe ich auch eher die Kleinfahrzeuge elektrifiziert oder dass wirklich dann tatsächlich mit dem Lastenfahrrad was ausgeliefert wird. Jetzt mit den E-Transportern habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Vielleicht ein Thema, was auch noch für die Fuhrparks interessant sein könnte, habe ich auch gerade vorhin einen interessanten Podcast geführt, ist ja das bidirektionale Laden und damit sogar die Möglichkeit, den Fuhrpark, ja, als Energiereserve für die Produktion zu nutzen, wenn alle da sind. Habt ihr da Überlegungen oder Erfahrungen schon?
Das bietet sich natürlich nur bei Fuhrparks an, die ein Depot haben oder wo der Parkplatz von den Mitarbeitern unter Umständen dann auch groß genug ist, um entsprechende Ladeinfrastruktur aufzubauen. Letzten Endes ist es schwierig, noch die Hardware wirklich mit einzubinden. Also es gibt natürlich schon Projekte, wo sowas ausprobiert wird, aber in der Masse gibt es da noch nichts wirklich Nutzbares. Also wenn, dann sind es kleine Projekte, wo mal sowas getestet wird, aber jetzt nicht wirklich, um eine Fabrik oder so am Laufen zu halten oder zu unterstützen.
Könnte eher sein, dass dann die Mitarbeiter ausgestattet werden, damit sie ihre Batterien dann die dann auch die ganze Zeit, den ganzen Tag am Ort stehen, dann nutzen können für Netzstabilität und so weiter, was vielleicht ja sogar mal vergütet wird, wenn man sein Auto dafür zur Verfügung steht. Jetzt haben wir ein bisschen Zukunftsmusik gemacht. Ihr seid hier auf der The Smarter E in München. Habt ihr euch schon umgeschaut? Habt ihr schon Eindrücke gesammelt?
Das Einzige, was wir gesehen haben, war Westeingang, einmal durch die Hallen bis hierhin. Wir sind auch gerade erst gekommen.
Ja, und ihr habt mich gesehen und das ist natürlich auf jeden Fall mal
ein Highlight. Das ist gleich ein Highlight.
Okay, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch viel Spaß hier auf der Messe.
Vielen Dank.
Danke sehr. Und ich glaube auch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass Ihnen dieser Podcast Spaß gemacht hat. Es war ein launiges Gespräch. Ihr findet natürlich Clean Electric, wenn ihr sie noch nicht abonniert habt und kennt, unter www.cleanelectric.de. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Podcasts wieder hören. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Ciao, Tobias.
Ciao.
Tschüss.
Weitere News und Trends der Elektromobilität finden Sie online auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Neben der Fachmesse und Konferenz bietet die Website regelmäßig neuen Content zu den aktuellen Entwicklungen der Branche. Ob Grafiken, Interviews oder Markttrends, hier bleiben Sie up to date. Infos unter www.powertodrive.de.